Kinder, ne? Wird plötzlich leer, wenn die alle rausgehen. Ja, stellt euch vor, da ist ein Mensch aus der hintersten Ecke in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt nichts gegen diese Ecke, aber es ist eine sehr entchristlichte Ecke. Und stellt euch vor, dieser Mensch lernt Jesus Christus kennen und fängt an ihn zu glauben. Und stellt euch vor, dieser Mensch hat noch nie etwas von Gott, von Jesus und der Bibel gehört. Und der christliche Glaube, der ist für ihn so fremd wie für uns der Glaube an den Sonnengötter der alten Ägypter. Das gibt's wirklich dort in dieser Gegend, aber nicht nur dort. Und jetzt fängt er an, in der Bibel zu lesen. Und er liest die vier Evangelien. Er ist beeindruckt von dem Leben und von dem Wirken Jesus, was Jesus gelehrt hat, wie Jesus gewirkt hat, wie er geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat. Alles gut. Dann kommt er zur Apostelgeschichte und stellt überrascht fest, hey, das geht ja weiter. Denn Jesus spricht davon, dass seine Jünger die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und seine Zeugen sein werden, angefangen von Jerusalem über Judäa, Samaria bis an das Ende der Erde. Und er stellt fest, das geht ja genauso weiter. In Apostelgeschichte 2 liest er dann von Pfingsten, wie die Jünger diesen Geist empfangen haben. Und dann liest er Kapitel für Kapitel durch die Apostelgeschichte und liest, wie Christen in der Kraft des Heiligen Geistes geführt werden und wirken. Wie Zeichen und Wunder geschehen. Kapitel 3 zum Beispiel, also Kapitel 2 wird der Heilige Geist ausgegossen, in Kapitel 3 geht's dann los. Petrus heilt einen Gelähmten am Eingang des Tempels. In Kapitel 4 spricht Jesus vor dem Hohen Rat, inspiriert durch den Heiligen Geist. Man merkt, es sind nicht seine Worte, der Heilige Geist hat ihm Worte gegeben. Kapitel 5 wird von Heilungen, Zeichen und Wunder durch die Apostel berichtet. In Kapitel 6 ist es Stephanus, der Zeichen und Wunder tut, und Stephanus ist jetzt kein Apostel. In Kapitel 7 wird Stephanus gesteinigt und kurz vor seinem Tod sieht er den Himmel geöffnet und sieht Christus stehen neben dem Thron seines Vaters an der rechten Seite. In Kapitel 8 bekommt Philippus, ein anderer Diakon, einen Auftrag durch einen Engel. Der geht los und er wird dann Stück für Stück, Schritt für Schritt durch den Heiligen Geist geführt. In Kapitel 9 reist Paulus mit einer gefährlichen Mission Richtung Damaskus, um dort Christen zu verhaften, und dort auf der Straße vor Damaskus begegnet ihm Christus. In Kapitel 10 erscheint einem Römer, einem römischen Hauptmann namens Cornelius, ein Engel in einer Vision. Zur gleichen Zeit hält Paulus seine Gebetszeit und fällt in Trance und hat ebenfalls eine Vision. Kapitel 11 ist ein Prophet Agabus, auch kein Apostel, ein Prophet, der sagt sehr präzise eine Hungersnot voraus, die dann auch so eintrifft. Kapitel 12 wird Petrus, er ist im Gefängnis, durch einen Engel aus dem Gefängnis befreit. Kapitel 13 sind Gemeindeleiter versammelt und Paulus, und sie beten und fasten und der Heilige Geist spricht zu ihnen und gibt ihnen den Auftrag zur Mission. Kapitel 14, Paulus ist auf der Missionsreise, während einer Predigt zieht er einen Menschen, einen gelähmten Menschen, und heilt und sieht, dieser Mensch hat Glaube, und er heilt diesen Menschen während seiner Predigt. Kapitel 15 berichtet von einem großen Konzil, Apostelkonzil. Und in diesem Konzil merken sie, wie der Heilige Geist spricht und sagt, so und so sollt ihr euch in dieser Frage entscheiden. Kapitel 16, das schauen wir uns gleich noch genauer an, wird Paulus auf merkwürdige Weise durch den Heiligen Geist und durch eine Vision geführt. Kapitel 17 steht nichts vom Heiligen Geist. Das ist das einzige Kapitel. Und dann geht's weiter. 18 bis 28. Ich spare mir das, ihr könnt es zu Hause selber nachlesen. Also in jedem Kapitel der Apostelgeschichte, außer 17, ist etwas vom Wirken des Geistes berichtet, wie der Geist durch übernatürliche Wirkungen führt, leitet, wirkt, Wunder tut. Das heißt, die ganze Apostelgeschichte, Ausnahme Kapitel 17, ist eine Geschichte vom Wirken des Heiligen Geistes. Nämlich genau so, wie es Jesus vorausgesagt hat. Ihr werdet Kraft empfangen durch den Heiligen Geist und ihr werdet in dieser Kraft meine Zeugen sein. So. Und das liest er jetzt also Stück für Stück durch, Kapitel für Kapitel, und kommt dann schließlich zu diesem Schluss, so geht Kirche, so geht Mission, Wahnsinn. Und jetzt stellt euch vor, dieser Mensch kommt jetzt mit einer real existierenden Gemeinde des 21. Jahrhunderts zusammen. Er hat also die Apostelgeschichte gelesen und hat gelesen und gelernt, wie Gemeinde in der Kraft des Heiligen Geistes funktioniert und wirkt. Und jetzt erlebt er eine real existierende Gemeinde. Und was erlebt er jetzt? Eine große Diskrepanz. In der Regel wird er einen großen Widerspruch erleben zwischen dem, was er in der Apostelgeschichte liest, wie der Heilige Geist wirkt, und in dem, was in der Gemeinde geschieht. Wie Gemeinden in, ich sag mal, in Mitteleuropa funktionieren. In anderen Teilen der Welt sieht es wieder etwas anders aus. Er sieht eine große Diskrepanz. Warum erzähle ich diese fiktive Geschichte, die es durchaus geben kann? Ich kenne jemanden, der das in ähnlicher Weise erlebt hat. Weil wir uns an diese Diskrepanz gewöhnt haben. Wir kennen diese Geschichten aus der Apostelgeschichte, diese Berichte. Wir lesen, wir wissen das, wie Christen vom Heiligen Geist geleitet und gewirkt haben in den ersten Jahren der Gemeinde Jesu. Wie sie in der Kraft des Heiligen Geistes das Evangelium bezeugt haben. Aber für uns ist es normal, dass wir das so nicht mehr erleben, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben steht. Aber das ist nicht normal. Es ist unnormal, wenn solche Dinge eben nicht mehr passieren. Wenn jemand völlig unvoreingenommen die Apostelgeschichte liest, muss er zum Schluss kommen, Gemeinde funktioniert nur durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ist eigentlich auch normal. Gemeinde ist kein Verein. Gemeinde ist das Werk Gottes. Und Jesus hat den Jüngern damals und uns einen gigantischen Auftrag gegeben. Geht in die ganze Welt. Erobert die ganze Welt für mich, macht alle Welt zu meinen Jüngern. Und das kann man nicht mit menschlichem Know-how machen, mit bisschen Erfahrung und Tricks und Technik. Das geht nicht. Es ist ein übernatürlicher Auftrag, der nur durch übernatürlichen Maßnahmen des Heiligen Geistes ausgeführt werden kann. Gemeinde, Mission ist das Werk Gottes. Und die Jünger, die Zeugen, wir, werden durch die Kraft des Geistes ausgerüstet, dieses Werk zu tun. Und müssen selbstverständlich oder sollen selbstverständlich davon ausgehen, dass das durch Wirkungen des Geistes, durch übernatürliche Wirkungen des Geistes geschehen kann. Wenn Gott in diese Welt hineinwirkt, durch seine Gemeinde, durch die Mission, dann wird das durch die Kraft des Geistes geschehen. Der Missionsauftrag kann nur durch übernatürliche Kraft ausgeführt werden. Und ich habe den Eindruck, viele Gemeinden funktionieren dagegen sehr menschlich. Und das kann man auch. Man kann Gemeinde auch wie einen Verein führen. Das geht. Und man wundert sich, wenn dann der Heilige Geist mal übernatürlich wirkt, ausnahmsweise. Aber eigentlich sollte man sich wundern, wenn er nicht wirkt. Wir sollten uns wundern, wenn der Heilige Geist nur gelegentlich unter uns wirkt. Denn das ist nicht das Normale. Normal ist das, was die Apostelgeschichte berichtet. Das ist der Standard, würde ich mal sagen. Und daran haben wir uns zu messen. Denn es steht nirgends in der Bibel, dass das irgendwann mal aufhört. Es gibt keine Bibelstelle, die sagt, dass irgendwann die übernatürlichen Wirkungen des Heiligen Geistes aufhören werden. Wozu ist die Apostelgeschichte geschrieben worden eigentlich? Ist es nur ein faszinierendes Geschichtsbuch über die Anfänge der Gemeinde? Oder beschreibt die Apostelgeschichte, wie Gemeinde und Mission grundsätzlich funktionieren? Wir leiten selbstverständlich einige grundsätzliche Prinzipien aus der Apostelgeschichte ab. Zum Beispiel Kapitel 2, Vers 42, wo es heißt, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Da haben wir uns dran gewöhnt, das sagen wir, ja okay, das sind vier Kennzeichen von Gemeinde. Zur Gemeinde gehört Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet. Ist ein Prinzip, haben wir abgeleitet. Wir lesen aber dann nicht weiter, was in Vers 43 steht, nämlich eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Wozu ist dieser Bericht in der Apostelgeschichte geschrieben? Paulus nennt uns einen Grund, weshalb die Apostelgeschichte und auch die anderen Bücher in der Bibel aufgeschrieben sind. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alles, was in der Schrift steht, auch in der Apostelgeschichte, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Die Schrift erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Jetzt lesen wir mal die Apostelgeschichte unter diesem Aspekt. Die Apostelgeschichte erzieht uns zu einem Leben, wie Gott es möchte. In diesem Sinne müssen wir die Apostelgeschichte lesen. Sie erzieht uns so, wie Gott möchte, dass wir leben sollen. Und in diesem Sinn sollten wir auch diese Bibelstelle, die wir gleich anschauen werden, in Kapitel 16 lesen, verstehen. So wie Paulus durch sein Team geleitet wird, so dürfen auch wir davon ausgehen, dass Gott uns auch heute noch leitet. Es war auf der zweiten Missionsreise. Paulus und Silas hatten die Gemeinden besucht, die sie auf ihrer ersten Reise gegründet hatten. In Lystra nahmen sie einen weiteren Mitarbeiter auf, nämlich den jungen Timotheus. Und dann wollten sie Richtung Westen, Richtung Ephesus ziehen. Paulus war einerseits vom Geist Gottes geleitet, andererseits natürlich ein klarer Stratege und Denker. Und Paulus hatte die Strategie, dass er in die großen Zentren geht, dort Gemeinden gründet und von diesen Zentren aus geht's automatisch raus. Also immer vom Großen dann in die Fläche, von den Zentren. Und so hat er sich den Plan gemacht, wir gehen dann Richtung Westen, Richtung großen Städte entlang, Ephesus, so weiter. Das war damals die Provinz Asien im Römischen Reich. So weit, so gut, so war es geplant. Und dann berichtet Lukas in Kapitel 16, ab Vers 6, Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkündigen. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Das ist ein schönes Beispiel, wie Gott seine Leute führt. Paulus und Silas hatten einen Plan. Es ist wichtig, dass wir Pläne machen, dass wir uns den Kopf einschalten. Und sie hatten eine strategische Richtung, Richtung Westen, Richtung Ephesus, die großen Zentren entlang. Aber Gottes Geist hat sie daran gehindert, also zogen sie Richtung Nordosten, Schwarzes Meer, heutige Türkei, diese Ecke. Wieder werden sie vom Geist Jesu gehindert. Also zogen sie dann weiter wieder nach Westen, Richtung Troas, dem sagenumwogenen Troja. Und dort in der Nacht bekommt Paulus jetzt diese Vision. Warum ist diese Geschichte aufgeschrieben worden? Erinnern wir uns wieder, 2. Timotheus 3, Vers 16. Diese Geschichte ist aufgeschrieben, damit wir lernen, wie ein Leben nach dem Willen Gottes funktioniert. Alles, was in der Schrift steht, ist aufgeschrieben, um uns zu erziehen zu einem Leben nach Gottes Willen. So sollen das wir machen. Es ist also keine Anweisung an alle Gläubigen, jetzt nach Mazedonien zu gehen. Das wäre jetzt die wörtliche Auslegung, ne, dass wir sagen, okay, wir müssen alle jetzt nach Mazedonien gehen. Nein, diese Geschichte zeigt uns, wie der Geist Gottes leitet. Wenn wir allerdings davon ausgehen, dass Gott heute außerhalb der Bibel nicht mehr zu uns spricht, dann hat diese Geschichte keinen Zweck für uns. Was soll diese Geschichte, wenn wir davon ausgehen, dass Gott heute nicht mehr durch seinen Geist und durch Visionen spricht? Dann hat diese Geschichte keinen Nutzen, weil der Auftrag nach Mazedonien ist erledigt. Nun hat aber die Bibel den Nutzen, uns zu zeigen, wie wir nach Gottes Willen leben. Und so zeigt uns die Apostelgeschichte und diese Geschichte auch, wie Gemeinde und Mission funktionieren, wie Christen sich leiten lassen. Und diese Geschichte will uns auch zeigen, wie heute noch Menschen durch den Geist Gottes und durch Visionen geführt werden und durch Prophezeiungen und Weissagungen. Natürlich müssen wir jetzt aber mal das Ganze wieder der Apostelgeschichte dabei berücksichtigen. Es war nicht so, dass die Leute ständig Visionen hatten, muss man auch sagen. Hananias zum Beispiel, ich schaue mal ein bisschen in die Apostelgeschichte rein. Hananias hatte eine Vision, der lebte in Damaskus. Saulus hat kurz vor einer Begegnung mit Jesus gehabt. Und jetzt bekommt er eine Vision von Jesus, er soll diesen Christenverfolger Saulus besuchen. Von sich aus wäre dieser Hananias nie auf den Gedanken kommen, so einen Christenverfolger zu besuchen. Das macht man nicht, das ist zu gefährlich. Deshalb musste Jesus durch eine Vision zu ihm sprechen. Der römische Hauptmann Cornelius, wir hatten ihn vorhin schon mal, der hat eine Vision durch einen Engel. Er sagte zu ihm, schick deine Diener zu einem Petrus in der Stadt so und so, der soll zu dir kommen. Etwa zur gleichen Zeit fiel Petrus während einer Gebetszeit in Trance. Das ist uns jetzt schon ein bisschen unheimlich, wenn da einer plötzlich in Trance fällt, aber das haben wir noch ein paar Mal in der Apostelgeschichte. Und Petrus sah auch eine Vision. Die Botschaft war klar: Petrus, überwinde deine Skrupel und geh in das Haus dieses Römers. Macht man normalerweise nicht als Jude. Und er hat erkannt, das Evangelium gilt auch für Heiden. Apostelgeschichte 18 bekommt Paulus noch einmal eine Vision. Damals in der Stadt Korinth. Die Situation war extrem angespannt. Paulus stand unter enormem Druck. Und da in der Nacht erscheint ihm Jesus und sagt: Hab keine Angst, Paulus, rede weiter, schweige nicht. Also, die Apostelgeschichte berichtet 4-mal von Visionen. Mehr nicht. Die Umstände jeweils sind sehr besonders. Es sind besondere Umstände, wo diese Visionen hineingeschehen. Es gibt ein tolles Buch von Jack Deer, Überrascht von der Stimme Gottes. Jack Deer ist ein Theologieprofessor aus USA, der sich mit diesen Dingen eingehend beschäftigt hat. Und er beschreibt darin, wie Gott auf unterschiedlichste Art und Weise auch heute noch zu seinen Jüngern spricht. Dass Gott nicht nur durch die Bibel spricht, sondern eben auch durch andere Dinge, durch Visionen, durch Prophetie, durch Stimmen, durch innere Stimmen, durch hörbare Stimmen, durch Eindrücke und so weiter. Und Jack Deer hat ein wichtiges Prinzip dabei entdeckt, was auch heute für uns noch gilt. Nämlich, je klarer die Offenbarung, desto schwerer die Aufgabe. Je klarer die Offenbarung, desto schwerer die Aufgabe. Er macht das am Beispiel von Jesus fest. Jesus hat nur 3-mal akustisch die Stimme seines Vaters gehört, als er auf dieser Erde gelebt hat, in diesen 30 Jahren. Er hat nur 3-mal die Stimme seines Vaters gehört. Und das waren jeweils in extremen Momenten. Es war bei seiner Taufe, es war die Berufung. Es war während der Verklärung, als er den Weg ins Leiden eingeschlagen hat. Und es war nochmal kurz vor seinem Leiden in Jerusalem. Je klarer die Offenbarung, desto schwerer die Aufgabe. Schauen wir uns das bei Hananias an, in der Apostelgeschichte an, mit den Visionen. Hananias hatte absolut keine Lust, den Verfolger Saulus zu besuchen, weil es gefährlich war. Petrus konnte wegen seiner jüdischen Tradition nicht in das Haus eines Heiden gehen. Paulus stand in Korinth unter enormem Druck. Und hier in Troas, da wussten sie einfach nicht mehr weiter. Und da offenbart sich Gott durch Vision. Also das war eine besondere Situation. Das heißt jetzt aber nicht im Umkehrschluss, dass wir generell Vision ausschließen für uns. In Apostelgeschichte 2 spricht Petrus über das Wirken des Heiligen Geistes. Und Petrus zitiert den Propheten Joel, der über das Zeitalter des Heiligen Geistes Folgendes gesagt hat: In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Tochter werden Weissagen. Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetischen Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Wir leben in diesen letzten Tagen. Das hat sich am Pfingsten erfüllt und wir leben nach Pfingsten. Und wer an Jesus glaubt, der hat den Heiligen Geist empfangen und darf mit diesen Wirkungen des Heiligen Geistes rechnen. Und diese Wirkungen des Geistes sind Visionen, prophetische Träume, Weissagung. Und nicht nur für besondere Menschen wie Paulus oder andere Apostel, sondern es heißt hier alle Diener, also alle Mitarbeiter Jesu können das erleben. Junge Männer werden Visionen haben, alte Männer werden Träume haben. Habt ihr schon mal Träume gehabt? Dass Gott euch durch einen Traum was offenbart hat, ich habe das auch schon mal erlebt. Meine Oma hatte diese Gabe, die hat sehr viel geträumt, was auch wirklich dann eingetreten ist. Das ist Wahnsinn. Wir dürfen damit rechnen, dass Gott sich uns offenbart durch Visionen, Träume und Eindrücke und dass er uns dadurch etwas sagen will und uns dadurch leitet. Aber ich glaube, es ist so, wie Jack Deere schreibt: Je klarer die Offenbarung, desto schwerer die Aufgabe. Oder andersrum würde ich sagen: Je dringlicher oder weitreichender der Auftrag ist, desto stärker sind die Mittel der Offenbarung. Weil Gott uns ja nicht im Unklaren lassen will. Ich denke, wenn er einen klaren, schweren Auftrag hat, dann würde er uns das auch sehr, sehr deutlich machen durch solche Dinge. Ich glaube, für die kleinen Führungen im Alltag brauchen wir keine Visionen. Da gibt es auch andere Möglichkeiten. Aber wenn es um wirklich schwierige Aufträge geht oder um weitreichende Entscheidungen, dann dürfen wir damit rechnen, dass der Geist Gottes sehr klar und deutlich zu uns spricht. Habt ihr schon einmal die Stimme Gottes gehört? Ich habe es schon mal gehört. Nur einmal bisher. Richtig deutlich, nicht akustisch, aber als innere Stimme. Da ging es mir um die Frage, grundsätzlich, wie ich Gott weiter dienen soll und wo ich Gott weiter dienen soll. Und es war eine Gebetszeit mit einigen Brüdern, wo wir da wirklich im Gebet darum gerungen und gefragt haben und geschwiegen und gehört haben und plötzlich habe ich die Stimme gehört. Und als ich das dann nach der Gebetszeit mitgeteilt habe, hat ein anderer Bruder den gleichen Eindruck gehabt. Es war also abgedeckt durch jemand anderes auch noch. Also nicht nur eine eigene subjektive Empfindung jetzt. Ich war überrascht, wie klar Gott spricht, wenn man ihn fragt. Probiert's mal aus. Allerdings ging es wirklich auch um eine grundsätzliche, weitreichende Frage. Aber Gott möchte mit seinem Geist in unser Leben hineinsprechen. Die Frage ist, ob wir damit rechnen überhaupt und ob wir es auch zulassen. Und dann stellt sich die Frage, und das hängt damit zusammen, ob wir auch bereit sind zu gehorchen. Wenn du nicht bereit bist zu gehorchen, sag Gott, warum soll ich dir überhaupt noch was sagen? Das ist die Voraussetzung dafür. Wenn wir uns vom Geist Gottes führen lassen wollen, rechnest du also damit, dass der Geist Gottes konkret in dein Leben hineinspricht? Darf er das? Darf er deine Pläne umwerfen? Danke, Dirk, für das Wort vom Anfang. Meine Wege sind nicht eure Wege, sagt Gott. Das ist ein gutes Kennzeichen. Woran erkenne ich, dass Gott wirklich spricht? Es kann sein, dass es nicht meine Wege sind. Dass es völlig verrückte, krasse Dinge sind. Dann kann man sagen, das kann wirklich von Gott sein, weil Gott sagt, meine Wege sind nicht eure Wege. Also wenn es etwas ist, wo ich sage, da wäre ich von selber auch drauf gekommen, kann auch vom Geist Gottes sein. Ja. Also rechnest du damit, dass Gott dich ganz andere Wege führt, dass er deine Pläne umwirft, so wie er die Pläne von Paulus umgeworfen hat? Wenn du nicht dazu bereit bist, dann wird er auch nicht zu dir sprechen. Bist du bereit, Gottes Stimme zu gehorchen? Es gibt ein gefährliches Gebet. Das, wenn du jeden Morgen betest, wird es ein spannender Tag werden. Nämlich, wenn du sagst, hier bin ich, Herr, gebrauche mich heute für dein Reich. Führe und leite du mich durch deinen Geist dahin, wo du mich möchtest. Und setze du mich da ein, wo du möchtest. Wer so oder ähnlich betet und bereit ist, dann auch wirklich sich führen zu lassen und zu gehorchen, und ich habe das schon erlebt, du wirst in Situationen kommen, wo du plötzlich gefordert bist, jetzt wirklich auch den Schritt aufs Wasser zu gehen. Dann wirst du erleben, wie Gottes Geist führt. Bei Paulus war das damals so, dass der Heilige Geist sie gehindert hat. Das ist auch interessant, dass er ihnen etwas nicht erlaubt hat, nämlich in eine bestimmte Gegend zu reisen. Ich habe so überlegt, was würde Gott mich heute hindern oder was würde er vielleicht sogar uns hindern, wo er sagt, hört auf damit, macht das nicht. Soll jetzt aber kein Prinzip sein, dass der Heilige Geist immer grundsätzlich erstmal sagt, was wir nicht tun sollen. Aber es könnte unter Umständen schon sein, dass wenn wir fragen, dass er sagt, hört damit auf, lass das. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, sie wussten, das sollen wir nicht machen. Und es war sehr deutlich, da gab es nichts zu diskutieren. Jetzt wüsste ich gerne, wie hat er das eigentlich erkannt? Wie hat der Heilige Geist denen was nicht erlaubt? Wie hat der Heilige Geist sie jetzt daran gehindert? Woran haben sie das gemerkt? Lukas berichtet es nicht. Und ich glaube, es hat einen guten Grund, auch wenn es mich brennend interessiert, wie hat er das denn jetzt gemacht? Hätte nämlich Lukas berichtet, wie der Geist damals sie gehindert hat, würden wir daraus schon wieder ein Prinzip machen. So und nur so führt der Heilige Geist oder so und nur so behindert der Heilige Geist. Lukas ließ es jetzt ganz bewusst offen. Das heißt, der Heilige Geist führt ganz individuell. Es gibt keine Regeln. Erwarte also jetzt nicht bestimmte Formen oder Methoden, sondern erwarte einfach, dass er dich führt. Du wirst es merken. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich offen bin für das Reden des Geistes, dann erlebe ich auch, dass er zu mir spricht. Das sind Eindrücke, Gedanken, bekomme ich beim Bibellesen, beim Beten, bekomme Gedanken für Predigten, für Themen, die dran sind, für Veranstaltungen, was dran ist. Oder auch, das erlebe ich auch, und das ist sicher ihr auch, dass ich plötzlich unverhofft einen Auftrag im Alltag bekomme. Und da habe ich schon teils krasse Aufträge erlebt. Letzte Zeit war es ein paar Mal so, dass mir Menschen etwas von ihren Krankheiten erzählt haben. Keine gläubigen Leute. Und dann bekomme ich plötzlich den Eindruck, biet diesen Menschen doch an, um Heilung zu beten für sie. Dann wird es spannend. Bin ich bereit? das dann auch zu tun. Eine Sache steht noch aus, da warte ich auf eine Gelegenheit und dann werde ich das auch tun. Das kostet Mut, einfach zu gehorchen, das dann auch wirklich zu tun. Aber wenn wir nicht bereit sind, dann werden wir es auch nicht erleben. Und ich glaube, der Geist Gottes prüft uns auch, ob wir wirklich bereit sind zu gehorchen. Und wenn du es einmal erlebt hast und er fordert dich raus und du machst es, wirst du es weiterhin erleben. Das ist meine Erfahrung. Das ist also die Voraussetzung dafür. Wenn wir für Gottes Geist verfügbar sind, wenn wir bereit sind, ihm wirklich zu gehorchen, wenn wir bereit sind, auch diese Wege zu gehen, die Gottes Wege sind, die nicht meine Wege sind, die mir vielleicht ein bisschen merkwürdig vorkommen, wo ich Angst habe. Meine Wege sind nicht eure Wege. Danke für dieses Wort. Es passt sehr gut zu dieser Predigt. Wenn ich bereit bin, diese Wege zu gehen, werde ich das erleben. Probiert's aus. Und wenn ihr euch unsicher seid, dann sprecht mit anderen Christen darüber. Paulus hat seine Entscheidung auch nicht alleine getroffen. Es heißt hier, wir waren überzeugt. Nach dieser nächtlichen Vision heißt es, wir waren überzeugt, dass Gott uns durch diese Vision aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Paulus war nicht alleine überzeugt. Sein Team, sie hatten über diese Vision am nächsten Morgen gesprochen, hatten sich Gedanken gemacht und wussten, das ist der Weg. Also die Entscheidung wurde im Team getroffen. Von daher, denke ich, gilt auch für uns, dass wir uns gerade bei schwierigen Dingen absichern, dass wir mit Geschwistern gemeinsam beten und hören, was dran ist. So habe ich es auch erlebt. Die weitere Geschichte ist sehr schön, erkennen Sie. Sie gehen rüber nach Mazedonien, nach Europa, kommen schließlich dann nach Philippi und treffen dort auf vorbereitete Verhältnisse. Wunderbar. Auf der einen Seite gehen die Türen zu und sie sagen, was ist denn hier los? Es geht hier nicht weiter. Und sie schlagen die andere Richtung ein und entdecken offene Türen, offene Herzen. Das heißt, Gott öffnete das Herz dieser Lydia. Durch eine Vision wurden sie in eine völlig andere Richtung gelenkt und kamen plötzlich in offene Verhältnisse. Ich glaube, wenn es darum geht, dass Menschen das Evangelium hören, und das ist ja der ureigene Auftrag, dass Menschen zum Glauben kommen, dann dürfen wir ganz besonders mit der Wirkung des Geistes rechnen. Und dazu sind wir da, dass durch uns Menschen zum Glauben kommen. Und lasst euch in dieser Hinsicht wirklich lenken vom Heiligen Geist. Ja, erwartet es sogar, dass der Heilige Geist euch zu Menschen führt in eurem Umfeld, die offen sind für das Evangelium. So war es damals und so ist heute genauso. Dass wir uns vom Geist Gottes dahin führen lassen, wo Menschen offen sind. Wo sie vielleicht sagen, hilf uns. Das war ja eine Botschaft von diesem Mazedonier. Ich brauche Hilfe. Wo sind die Menschen, die Hilfe brauchen? Und die größte Hilfe ist, dass sie das Evangelium hören, dass sie Jesus kennenlernen. Wo sind diese Menschen, die Jesus brauchen? Lasst euch führen. Aber ich denke, wir dürfen uns auch für unseren ganz normalen Alltag, für unser ganz persönliches Leben von Jesus führen lassen. Denn Jesus hat gesagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Das gilt auch für unsere ganz persönliche Lebensführung. Meine Schafe, sagt Jesus, hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Wer bereit ist, Jesus zu folgen, der wird auch seine Stimme hören. Die Frage ist, bist du bereit? Wir werden nachher in einer Gebetszeit eine Zeit der Stille haben, wo wir uns ganz persönlich ihm auch nochmal zur Verfügung stellen können und bereit machen können.